Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo lieber Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Entgegen Ihrer Aussage in der letzten Woche, dass Sie in dieser Woche da sein würden, sind Sie nicht da.
Stimmt. Ja? Ich bin weiterhin in Ferien, in meinem unbezahlten Monat Ferien zum Nachdenken. Aber vor allen Dingen geht es natürlich darum, auch immer den Gegner im Ungewissen zu halten. In Sicherheit zu wiegen, er könne voraussehen, was ich tue, was Sie als mein Gegner tun. Nee, umgekehrt, ich was dachte, ich als Ihr Gegner tun. Und man muss, nein, das ist ein Irrtum. Auch darüber habe ich Sie all die Jahre lang im Ungewissen gelassen und Sie getäuscht. Und das ist mein Trick.
Sie meinen, Sie sind so eine Art Putin des Podcasts?
Putin des Podcasts. Bam.
Der Putin.
Krasser
der
Podcast-Putin. Als Kra.
Sehr schön, da haben wir doch.
Krasser als Herr Kra.
Ja, da haben wir jetzt gleich die Überleitung zu unserem Thema. Denn Putin, also das personifizierte böse Putin, der böse Porsche aus Moskau, hat gesagt, es wird wieder darüber gesprochen, dass man zu Verhandlungen zurückkehren muss. Es geht offensichtlich um den Ukraine-Krieg. Lasst uns zu ihnen zurückkehren, aber nicht ausgehend davon, was eine Seite will, sondern ausgehend von heutigen Realitäten, die sich am Boden entwickelt haben. Das heißt, Putin würde gerne auf der Grundlage der jetzt bestehenden Frontverläufe Friedensverhandlungen führen, sagt er jedenfalls. Und im Westen, soweit der Westen sich dazu überhaupt geäußert hat, wird gesagt, das meint er aber gar nicht ernst. Der Wille war gar kein Frieden, der will uns nur ablenken. Und statt über Frieden zu reden, müssen wir weiter kämpfen. Denn Frieden ist Krieg. Letztlich ist das, was sozusagen Macron gesagt hat, sehr lustig. Heute auf der Seite des Friedens zu stehen, bedeutet dem Recht Stärke zu verleihen. Frieden ist nicht Kapitulation. Und so weiter und so weiter. Also, wir werden nie rausfinden, ob Putin wirklich Frieden will oder nicht, oder?
Naja, er könnte es uns natürlich beweisen. Und das seltsamerweise tut er nicht. Denn in einem, und jetzt klingt das schon ziemlich zynisch, weil mir jetzt auch nichts mehr einfällt zu diesem Wahnsinn, den Sie da regelmäßig zu dem Thema ausbreiten. Er könnte ja auf den verwegenen Gedanken kommen, zu zeigen, dass er meinetwegen auf Basis des Frontverlaufes, wie er sich aktuell ergeben hat, jetzt aufhört, weil er Frieden machen möchte, weil er mindestens mal über einen Waffenstillstand verhandeln könnte. Er könnte also zum Beispiel Dinge einfach mal unterlassen, wie eine Gleitbombe in einen Baumarkt zu schicken, mit ich weiß nicht wie viel Toten und Verletzten, in einer Großstadt, die halt das Pech hat, ziemlich nah an der Front zu liegen und Kharkiv zu heißen. Das könnte er ja mal machen, um zu zeigen, hey Leute, ich höre jetzt auf, ich würde jetzt gerne reden, wenn ihr reden wollt, ich fange... Zumindest zeige ich euch mal, dass ich dazu bereit wäre und belege das mit einer Geste beziehungsweise mit einer konkreten Handlung. Die einzige Handlung, die er zeigt, ist weiter Krieg zu führen. Warum soll ich ihm dann glauben, dass er Frieden machen will?
Ja, gut, dann nehmen wir jetzt mal den Sarkasmus.
Wäre aber gut, wenn Sie darauf jetzt mal antworten.
Kann ich, konkret. Gerne. Ich antworte ganz konkret darauf.
Warum soll ich ihm glauben, dass er Frieden machen will,
weil
wenn
nicht
er Krieg
wusste,
gegen die Zivilbevölkerung führt?
Weil ich nicht wusste, dass das wir hier uns in einer Sandkastensituation befinden, in der es sozusagen ist. Er hat aber angefangen, er muss auch als Erster aufhören. Und der kleine Torben hat mir meine Schaufel weggenommen und die will ich jetzt erstmal zurückhaben, bevor ich mich mit ihm hinsetze. Ich wusste nicht sozusagen, dass internationale Politik in solchen Fragen so gemacht wird.
Sie haben es jetzt falsch geframed. Das gilt
aha,
nicht.
Aha, falsches Framing.
Es geht nicht darum, Torben möchte seine Schaufel wieder haben. Das hieße ja, Herr Zelensky möchte seine Gebiete zurückhaben. Klammer auf, worauf er verdammt nochmal recht hätte. Klammer zu. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Anja Katharina Maria Laura soll aufhören, mit ihrer Schaufel auf Torben Finns Schädel einzuschlagen. Dann würde ich Anja Katharina Maria Laura glauben, dass sie Frieden machen möchte.
Ich glaube, dass wir beide... Es ist natürlich auch, ist auch ein Zeichen dafür, wie ermüdet man auch von dem Thema ist und ehrlich gesagt, wie frustriert, dass wir beide jetzt anfangen, dieses Thema im Grunde zu dekonstruieren. Das geht so nicht. Wir müssen beide wieder zurückkehren und uns klar machen, worüber wir hier reden. Das hier ist echter Krieg, das sind echte Tote, das sind echte Verstümmelte und wir mit unseren blöden Witzen sollten uns mal jetzt zurückhalten. Ich verstehe Ihren Punkt, ich habe das schon begriffen. Sie haben natürlich recht, überzeugender wäre so ein Friedensangebot, wenn es nicht gleichzeitig mit dem Bombardement von Zivilbevölkerung einhergeht. Da haben Sie recht. Trotzdem, und das meine ich jetzt ganz ernst, und ich wäre froh, wenn Sie das auch jetzt ernst nehmen würden, ist es aber das Einzige, was wir im Moment haben. Und die Frage ist, und die müssen Sie dann jetzt mal ernsthaft beantworten, ob man nicht in einer so traurigen, verzweifelten Situation wie der jetzigen jeden noch so faserigen Strohhalm versuchen sollte, in die Hand zu nehmen. Und wenn er das sagt, dass er verhandeln will, dann verstehe ich nicht, völlig egal, was er im Moment tut. Das ist ja oft so, Leute sagen das eine und tun das andere und was sie dann wirklich wollen, kann man eigentlich nur rauskriegen, indem man sozusagen weiter sich in die Interaktion begeht. Also warum, meine Frage jetzt an Sie, wenn er das sagt, warum wird dieser Strohhalm nicht aufgegriffen von der westlichen Diplomatie? Die Außenminister der EU haben sich nicht mal dazu geäußert. Sie haben nicht mal irgendwas dazu gesagt offiziell.
Weil ich glaube, das ist ein Mindestmaß an Vertrauen geben muss, dass es zumindest Sinn haben könnte, mit dem Gegenüber, dem man als solchem dann vielleicht gar nicht vertraut, aber mindestens seinen Teilen, seiner Ankündigung oder seiner Handlung vertraut, ins Gespräch zu kommen. Da aber, und damit komme ich auf den Ursprungspunkt, auf meinen Ursprungspunkt zurück, das tut mir leid, und trotzdem nehme ich Ihre Frage ja ernst. Wie soll man jemandem auch nur das Minimum, notwendige Minimum an Vertrauen entgegenbringen können, wenn Worte, ich möchte gerne mal über Frieden reden, und Taten, ich bombardiere zur besten Verkaufszeit einen Baumarkt, damit es möglichst viele Tote gibt. Wenn das so weit auseinanderklafft, dann kann ich verstehen, dass die andere Seite, meinetwegen die NATO, die EU oder natürlich auch die ukrainische Regierung sagt, dieser Spagat ist uns zu groß, das können wir nicht. Wir können nicht das eine glauben und das andere ertragen. Ich glaube, Wladimir Putin wird diesen Spagat verkleinern müssen. Und dann kann man vielleicht auch anfangen zu sagen, gut, das muss jetzt dann die andere Seite, also die Ukraine und der Westen, mitmachen. Aber auf der Basis sehe ich das nicht.
Naja, aber offenkundig ist es ja so, dass man Frieden nur mit jemandem verhandeln kann, mit dem man sich im Krieg befindet. Und Frieden schließen kann man nur mit jemandem, für den man für den Feind hält. Das ist sozusagen, liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, Verhandlungen können dann beginnen und Verhandlungen können dann zu einem Ergebnis führen, wenn sie in beiderseitigem Interesse sind. Das ist natürlich hier die Kernfrage. Sind Friedensverhandlungen eigentlich, also kann Putin ein Interesse an Friedensverhandlungen haben? Kann die Ukraine ein Interesse an Friedensverhandlungen haben? Im Moment ist es so, dass im Westen und auch in der Ukraine so getan wird, dass jede Art von Verhandlungen, die nicht zur Voraussetzung haben, dass die Russen bereits ihre Truppen abgezogen haben, eine Kapitulation sind. So wird ja geredet. Wir sind in einer Rhetorik, die dem Westen gar keinen Raum mehr für Verhandlungen lässt. Und das ist das, was mich so beunruhigt. Völlig egal, was Putin sagt, völlig egal, also nicht egal, aber unter in Kaufnahme sozusagen der Tatsache, dass er da die Supermärkte bombardieren lässt, ist doch das Problem, dass der Westen gar keinen Spielraum mehr hat. Weil einfach immer gesagt wird, wenn die Russen nicht abziehen, alles, was nicht Abzug der Russen ist, ist Kapitulation und Kapitulation kommt nicht in Frage. Das ist unser Standpunkt und der ist komplett hermetisch, da gibt es ja gar keinen Ausweg mehr. Deshalb, vielleicht ist das auch der Grund übrigens, diese Ausweglosigkeit der westlichen Diskussion, weshalb ich auch, wie soll ich sagen, verführbar bin, wenn dann plötzlich Putin sagt, lass uns doch über Frieden reden. Verstehen Sie meinen Punkt?
Ja, ich glaube aber, er beschreibt nicht genau genug, nicht präzis genug die Lage und vor allen Dingen unterschlägt er komplett, was für eine Dynamik entstehen würde, wenn Putin glaubwürdiger von Frieden reden könnte oder von Verhandlungen und wie schnell dann der Druck auf die ukrainische Seite, durch den Westen, die EU, die NATO, ich weiß nicht was, die Amerikaner natürlich, wachsen würde, zu sagen, so jetzt, liebe Leute, wird es doch mal Zeit, sich an den Tisch zu setzen. Wir wissen alle, wenn wir uns ganz ehrlich machen, dass es 100% der besetzten Gebiete auf einen Schlag gleich zu Beginn nicht zurückgeben wird. Soweit war übrigens Herr Zelensky auch schon, als er nämlich sagte, über diese ostukrainischen Landgebiete, da könne man nur schlecht reden, die wolle man dann schon zurückhaben, aber über die Krim, das müsse nicht sofort kommen, da könne man auch über eine sehr langfristige diplomatische Lösung à la Hongkong oder sowas in der Art nachdenken. Also, ich glaube, da war schon mal Bewegung drin und eine gewisse Flexibilisierung der Position und eben nicht so hermetisch abgeriegeltes Stehen, wie das im Moment den Anschein hat. Das kann man sicherlich wiederbeleben, aber natürlich nicht in einem Moment, wo noch einmal der Krieg mit so einer äußersten Brutalität noch schlimmer als vor 6 Monaten von der einen, der russischen Seite, geführt wird. Und das bringt uns ja in Wahrheit zum nächsten Punkt. Ich glaube, dass Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen deutlich weniger wahrscheinlich sind, jetzt als Prognose, als vermehrte Waffenlieferungen von der Art, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, russisches Territorium zu beschießen, weil sie von dort aus beschossen werden. Also wir reden hier nicht über Deeskalieren, wir reden über eine weitere Eskalation des Krieges.
Ja, aber das ist doch, ehrlich gesagt, ist es doch total irre, weil es bedeutet, dass der Westen sich tatsächlich darauf vorbereitet, diesen Krieg so zu führen, dass Russland materiell zermürbt werden soll, um sozusagen die russische Fähigkeit, diesen Krieg weiterzuführen, zu erschöpfen. Das ist dann schon so, das ist eben der War of Attrition, wie man auf Englisch sagt. Also das ist sozusagen dann der Ermüdungskrieg, der hier geführt werden soll. Und das finde ich nicht richtig. Und ich finde es verblüffend, dass die SPD, es zeigt auch wieder echt die ganze Doppelzüngigkeit dieser Partei, einerseits im Europawahlkampf mit dem Begriff Frieden ja sehr, sehr offensiven Wahlkampf macht und Scholz ja versucht, sich als Vernunftskanzler und Deeskalationspolitiker zu verkaufen. In Wahrheit aber gegen diese Eskalationsdynamik, da sehe ich keine große Scholz-Initiative dagegen.
Naja, das hängt damit zusammen, dass die andere, die russische Seite, sich diesen vorläufigen, bisherigen Ausschluss von Beschuss auf das eigene Territorium durch westliche Waffen massiv zu eigen gemacht hat und massiv zunutze macht, um einen Terrorkrieg gegen die Zivilbevölkerung zu führen, die in einer Stadt wohnt, die unmittelbar hinter der Front liegt. Das heißt, man kann vom eigenen Territorium aus Kharkiv beschießen und muss aber nicht fürchten, dass die, keine Ahnung was, Raketenwerfer oder was es dann auch ist, die Artillerie, die so weit reicht, auf dem eigenen russischen Territorium dann beschossen wird, weil das ja ausgeschlossen ist. Das heißt, diese Konstruktion, die wir im Moment haben, macht sich Putin zunutze, um einen Terrorkrieg gegen Zivilbevölkerung zu führen, wissend, dass man ihn nicht belangt dafür, militärisch.
Aber die Ukrainer greifen doch das russische Territorium schon die ganze Zeit an.
Aber nicht mit den Waffen, offenkundig zumindest nicht im großen Stil, die sie vom Westen geliefert bekommen haben. Darum geht es ja, das ist ja das, was Macron jetzt gerade erst beim Treffen mit dem Bundeskanzler gesagt hat, lasst uns die Ukrainer das erlauben. Lasst uns ihnen sagen, okay, nehmt unsere Waffen, nehmt die weitreichenden Raketenabschussvorrichtungen, damit sie hinter der Front auf russischem Gebiet deren Abschussrichtung.
Aber merken Sie nicht, dass Sie da, Sie kommen da doch wirklich, das ist wirklich das Bild von dem Ärmel, der in die Maschine kommt und dann ist er einfach ab. Denn dann kommen natürlich die ganzen Hofreiters und Strack-Zimmermanns und ich weiß nicht, was wie unsere Büchsenspanner heißen und sagen irgendwie, ja, da habt ihr jetzt zwar diese eine Luftbatterie irgendwie getroffen, aber noch weiter hinten im Land ist ja dieses Nachschublager und noch weiter hinten im Land ist ja dieser Verschiebebahnhof und so. Da können Sie sozusagen natürlich immer sagen, das ist alles kriegswichtige Infrastruktur, die müsst ihr noch weiter hinten im Land irgendwie so zerstört. Das ist ja völlig irre. Da gibt es ja dann eben überhaupt gar kein Halten mehr. Es ist ja klar. Aber wenn du sagst, irgendwie die Grenze ist die Grenze, das ist wenigstens eine Grenze. Aber wenn du dann irgendwie anfängst, darüber zu diskutieren, was ist jetzt sozusagen jeweils kriegswichtig und was sozusagen mit ein legitimes Ziel für westliche Waffen, ja, viel Spaß. Dann kannst du am Schluss sagen, irgendwie mach doch den Kreml, weil da werden die ganzen Entscheidungen getroffen. Es ist wirklich, ich meine, ich hoffe, dass sie merken, wie wahnsinnig gefährlich das ist.
Ja. Aber es ist schon interessant, dass sie das so anonym formulieren, ne? Es gibt kein Halten mehr. Als wäre das irgendwie so eine überirdische Kraft, die uns dann da reinzieht oder eben in ihrem Bild die Maschine, die keiner mehr stoppen kann, die den Ärmel auffrisst und dann leider auch den ganzen Arm und den restlichen Körper auch noch mitnimmt in der Erntemaschine. Es gibt kein Halten mehr. Ist natürlich kompletter Unsinn. Es gäbe jederzeit jemand, der Halt machen könnte. Er will halt nicht.
Ja, aber ich wusste
nicht,
dass
wir noch einmal, dass die Selbstbeschränkung des Westens zunutze, um Menschen in einem Baumarkt umzubringen.
Ja, aber weil wir nicht Kriegspartei sein wollen. Entschuldigung, das haben Sie jetzt, ist auch ein interessanter Punkt in unserem Gespräch. Das entgeht Ihnen gerade komplett. Wir wollen nicht Kriegspartei sein. Und deshalb ist die Frage, was passiert, was machen wir, was erlauben wir, was ermöglichen wir unterhalb der Schwelle, dass wir Kriegspartei dann eben doch werden. Weil ich sag nochmal, wenn wir mit westlichen Waffen weit hinten in Russland irgendwelche russischen Städte angreifen, weil die Ukrainer sagen, ja sorry, da wir werden aber kriegswichtige Güter verladen. Ich meine, das meine ich mit, es gibt kein Halten mehr. Und mich wundert, dass Sie das so locker offensichtlich, das kümmert Sie offenbar wenig. Ich versuche das jetzt ohne Häme zu sagen. Offensichtlich machen Sie sich darüber keine Sorgen. Scholz tut in der Öffentlichkeit so, als würde er sich darüber Sorgen machen. Und es ist doch auch
meine, das ist ja auch gut so. Das ist ja auch, das
NTV,
ist ja auch
gut so. Ein Sender, den Sie ja kennen, hat im März die Leute gefragt. Die Hälfte der Leute ist dafür, dass die Ukrainer mit den Russen verhandeln und auch Gebietsabtretungen in Kauf nehmen. Und die Hälfte der Leute ist dagegen. Da können Sie also sehen, sozusagen, dass in der Bevölkerung ist es quasi gleichermaßen verteilt. In unserer öffentlichen Debatte findet die Position für Verhandlungen praktisch nicht statt. Alle Leute, die sich dafür aussprechen, sind längst an den Rand der Radikalisierung sozusagen gedrängt worden. Auch in Amerika ist das ja so. Und das finde ich, finde es unangemessen, der Ernsthaftigkeit des Themas.
Aber Augstein, verzagen Sie nicht. Wenn das Ihre Meinung ist und das Ihrer Meinung nach vernünftig ist, dann sind Sie, Achtung was, die Stimme der Vernunft in diesem Gespräch. Und Sie sprechen dann für die Hälfte der Bevölkerung. Und ich muss mir die andere Hälfte mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten teilen, die allerdings auch wissen, dass 2 und 2 4 ist. Naja. Und damit vertagen wir uns dann, glaube ich, denn dieses Thema wird uns weiter beschäftigen, insbesondere wenn auch der Bundeskanzler, der Friedenskanzler, wie er sich gern nennt und geriert, jetzt demnächst die Nutzung der deutschen Waffen auch jenseits der russischen Grenze genehmigt. Und kommen zum nächsten Thema, beziehungsweise wir kommen nach Sylt. Und da ich noch nie auf Sylt war, wirklich nicht, never, noch nicht einmal mit dem Privatflugzeug, mit meinem Privatflugzeug bin ich da hingeflogen. Aber Sie waren ja schon oft da. Insofern müssen Sie quasi in dieses Biotop, in dieses Milieu einführen.
Aber Sie meinen, Sie waren noch nie da mit dem Privatflugzeug wie der Mann, von dem Sie annehmen und wollen, dass er Bundeskanzler wird, Friedrich Merz. Der gehört da ja offensichtlich auch hin. Ja, tatsächlich, ich war früher sehr, sehr oft auf Sylt. Ich komme ja aus Hamburg und da liegt das irgendwie auch nahe. Jetzt allerdings auch schon seit, ich weiß nicht, über 10 Jahren nicht mehr.
Und kennen Sie diese Bar, die Pony-Bar?
Das Pony, natürlich, jeder kennt das Pony. Das Pony gibt's ja schon ewig auf Sylt und ist wirklich in einem besonders...
Man sagt, das Pony... Komm, lass uns in das Pony gehen.
Ja, man sagt das Pony.
Oder wie sagt man das?
Das Pony, ja. Ja, aber ich meine, ich war da nie, weil das ist so eine Bar, so ein Club, keine Ahnung, in einem besonders hässlichen Teil von Kampen. Kampen ist ja eigentlich gar nicht so schön. Die Straße, wo das Pony liegt, ist auch ganz schrecklich. Und das Pony selber ist auch ganz schrecklich. Daneben allerdings gibt es das Go-Gärtchen. Da kann man sehr, sehr gut Pflaumenkuchen essen. Haben wir früher immer gemacht, läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen.
Ja,
also pass auf.
Sie haben Spaß in Ihrer Jugend beiseite. Ganz viel Pflaumenkuchen gegessen und waren nie im Pony. Das halten wir jetzt mal fest.
Ja, genau. Sie haben mich, das ist so gemein, weil Sie haben mich gefragt nach meinen Sylt-Impressionen. Die gebe ich Ihnen und dann machen Sie sich darüber lustig. Also ich finde es interessant, dass die Leute, die da abgebildet waren, die sahen eigentlich im Wesentlichen, also wovon reden wir? Wir reden natürlich von diesem Lied, was angeblich jetzt ein Ohrwurm ist. Verstehe ich nicht, wie man das zum Ohrwurm in seinem Ohr, da stimmt was mit dem Ohr nicht oder mit dem Wurm, keine Ahnung, jedenfalls das echt alles Mögliche, nur kein Ohrwurm, aber egal. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, Gigi D'Agostino, L'amour toujours, jeder weiß, wovon die Rede ist. So, und die Leute, die auf dem Video da zu sehen waren, würde ich sagen, wir hätten das früher Popper genannt in Hamburg in den 80er Jahren. Die sehen im Prinzip, da hat sich irgendwie wenig geändert.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Da ist die Zeit optisch stehen geblieben. Ja, mich hat es an das Buch von Christian Kracht erinnert, Faserland. Der, glaube ich.
Das haben Sie im Fernsehen gesehen?
Nee, das habe ich gelesen.
Ach so, okay.
Was, das sind ja Bücher, da sind Buchstaben drin, die muss man dann lesen, in einer sinnhafte Reihe hintereinander kriegen und dann verstehen. Also, da wird die 80er, 90er Jahre auf Sylt und genau dieses Milieu beschrieben, der reichen Jünglinge, die entweder Papas Geld durchbringen oder Mamas Geld durchbringen oder aber auch schon eigenes Geld haben, denn das ist ja hier auch der Fall gewesen, und dabei irgendwie seltsam Sekt trinken oder Champagner oder irgendwie die Sau rauslassen oder das, was sie dafür halten. Also hat sich nicht viel getan, habituell. Aber bei Christian Kracht damals sang man in dieser Szene, die wahrscheinlich wirklich die Popper-Szene war, nicht ausländerfeindliche Lieder. Auch nicht zum Spaß.
Aber das ist jetzt genau doch die Frage. Und ich, also, um es mal ganz kurz zu machen, fangen wir doch mal mit dem Ende an, ja? Dann haben Sie gleich die Pointe vorweg. Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt über diese Leute herfallen, die das da gemacht haben, und diese Leute bestrafen, dann bestrafen wir uns eigentlich selbst für unser eigenes Versagen. Das ist meine These zu dem Thema. Das heißt, wir,
wer ist denn uns,
treiben alle Leute, die jetzt sozusagen über diese Menschen herfallen und finden, die müssen ihre Arbeitsstelle verlieren, die müssen weg von der Uni, die müssen alle geächtet werden. Der Bundeskanzler, der sagt, das sei alles eklig, und alle, jeder Politiker, jeder Taz-Redakteurin, die praktisch jetzt in der ganzen Rechtschaffenheit ihre moralischen Empörung irgendwie so da sich ein und so weiter. Da will ich sagen, Leute, das ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Das sind wir. Wir alle haben es dazu kommen lassen. Das passiert dann eben. Und das Vehikel dafür ist eben die Popkultur. Und wenn die Popkultur anfängt, so zu agieren und sich solche Sachen zu eigen zu machen, dann ist vorher ganz, 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 ganz viel schiefgelaufen.
Also an einem Punkt gebe ich Ihnen recht. So eine Entgleisung, um es jetzt mal so zu nennen, dann können wir gleich überlegen, ob das der richtige Begriff ist. Aber so eine Entgleisung tut natürlich doppelt weh, wenn sie jetzt nicht von Leuten kommt, die aus einer ganz anderen Kultur stammen, die von nichts, was hier wichtig war oder ist in Deutschland, eine Ahnung haben wollen, haben können und dann halt komplett aus der Rille springen. Das hier tut deutlich mehr weh, weil das nun wirklich homegrown ist. Das ist der Nachwuchs dieses Landes, der sich selber auch noch als Elite begreift und finanziell gesehen das vielleicht sogar schon ist. Und wenn die dann daneben lang mit all ihren günstigsten Voraussetzungen bei Bildung, Erziehung etc., dann tut's echt richtig weh. Das sind die Kinder des Bürgertums, die da besorgt gehen, die einfach den Anstand mit Füßen treten, das ist aus Sicht des Bürgertums natürlich besonders bitter. Da haben Sie recht. Aber daraus kann man ja nicht ableiten, naja gut, dann lassen wir Sie in Frieden, damit wir uns nicht selber sagen müssen, dass wir versagt haben.
Nein, es ist nur so, ich meine, wie gesagt, ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Debatte liegt ein großes Missverständnis von Popkultur sozusagen zugrunde. Oder es ist das Erschrecken, dass Popkultur plötzlich nicht mehr irgendwie links ist. Weil sie glauben doch nicht, dass die Leute, die sich das Che Guevara-T-Shirt früher angezogen haben oder dieses Pali-Tuch umbinden, dass die alle irgendwie Gramsci gelesen haben und irgendwie so ein gefestigtes linkssozialistisches Weltbild und schon 25 Politikseminare hinter sich und so. Ist doch Quatsch. Sondern das sind sozusagen Mode-Items gewesen. Und heute spielt sich diese Art von Popkulturalisierung natürlich vorwiegend im Internet ab, klar. Das heißt, diese Leute, die da getanzt haben, haben das ja bereits als Zitat gemacht. Guck mal, pass auf, ich habe ja einen Sohn, der ist 19 und dem habe ich das erzählt. Er meinte, ja, wie kennst du das nicht? Und ich so, was, wie? Er so, ja, das gibt's doch schon seit Monaten. Ich so, Moment, das musst du mir mal erklären. Hat er gesagt, naja, wieso, das läuft das Internet rauf und runter und so, das kennen wir alle. Und das ist doch genau der Punkt. Das heißt, das dauert Monate, bis das aus der Welt dieser Leute, die in dem Alter überhaupt hinausschwappt, in unsere Welt, in ihre und mir, meine, weil wir das sozusagen, weil wir zu blöd sind, weil wir da längst den Anschluss verpasst haben. Und dann plötzlich, wenn es dann dabei diese Aufmerksamkeitsschwelle durchstoßen hat, dann drehen alle Leute total durch und sagen, um Gottes Willen, das ist ja total eklig und so. Was aber doch nur zeigt, dass sie überhaupt gar nicht mitbekommen, was eigentlich passiert, denn es lief ja schon Monate. Also so eklig kann es ja dann doch nicht sein.
Ja, das ist, stopp,
das stimmt ist doch alles von vorne und hinten nicht.
Moment, aber das ist doch das ist jetzt ein interessanter Punkt. Also, meinen Sie ernstlich, weil es jetzt schon eine ganze Zeit lang unter dem Radar, wenn man so will, der Erwachsenen in Anführungsstrichen läuft, weil es zudem popkulturell aufgeladen ist, also vergleichsweise harmlos, wenn man so will, in der Verarbeitungsmaschinerie daherkommt, ist es dann auch im Ergebnis harmlos, wenn das Ergebnis ist? Das kann ich irgendwie nicht finden.
Nein, es ist nicht harmlos, aber es ist Realität. Es ist eine Realität, die offensichtlich real ist, von der aber sozusagen Herr Scholz und Herr Blome und Herr Augstein gar nichts wissen.
Das mag sein.
Wer ist daran jetzt schuld? Wer ist jetzt schuld daran? Wem wollen Sie das jetzt zum Vorwurf machen?
Naja.
Also was heißt das eigentlich? Das heißt doch nur, wie abgekoppelt wir sind von dem, wie diese Leute denken, womit die sich beschäftigen, was sozusagen ihre Codes sind. Das heißt, wir kriegen das alles überhaupt nicht mit und irgendwann durch Zufall schwappt es rüber und dann sind alle bass erstaunt. Und deshalb meine ich, wenn wir jetzt anfangen, die sozusagen zu dem Scherbengericht auszuliefern, dann tun wir das doch nur, weil wir quasi damit unsere eigenen Dämonen vom Hof jagen wollen.
Naja, wir tun es, um es mal ein bisschen zu erden und von der Meta-B-Noten sehr weit entfernt Ebene zurückzuholen ins Eigentliche, ins, wie soll man sagen, Reale dessen, was da passiert ist. Wir bestrafen in Anführungsstrichen oder sanktionieren gesellschaftlich eine Totalentgleisung. Ich möchte sowas nicht hören. Und wenn ich es durch Zufall schon 6 Monate lang verpasst habe und es jetzt höre, möchte ich es trotzdem nicht hören. Und deshalb bin ich dafür, diesen Leuten insbesondere deswegen wirklich einen drüber zu geben, in Anführungsstrichen, weil sie es hätten besser wissen können.
Aber das, jetzt haben sie es doch gerade entlarvt. Weil sie es
hätten besser wissen müssen.
Jetzt haben sie es doch gerade entlarvt. Das ist auch lustig, so entlarven wir uns halt immer, jeder so für sich. Sie haben gesagt, sie wollen es nicht hören. Das impliziert ja, solange das auf einem mecklenburgischen Volksfest stattfindet oder in irgendeiner bayerischen Bierscheune, ist mir das egal, weil da kriege ich es ja nicht mit.
Nein.
Wenn das aber plötzlich bei Spiegel Online gesendet wird, weil irgendjemand das rausgepustet hat und ich muss mich damit beschäftigen, dann bin ich aufgerufen, mich empört zu geben und zu sagen, das will ich aber nicht hören. Ist das so?
Nein, Sie haben mich missverstanden. Sie haben mich missverstanden. Ich möchte, dass zu keinem Zeitpunkt nirgendwo, niemals in Deutschland irgendjemand so etwas sagt. Punkt. Und ich mache keinen Unterschied in dieser Haltung entlang der Zeitleiste. Also es wird für mich nicht weniger schlimm, nur weil ich es persönlich eine Zeit lang noch gar nicht richtig mitbekommen habe. Nein, ich möchte das nicht haben. Ich möchte auf den Punkt hinaus, diese Kinder des Bürgertums gehören doppelt bestraft, weil sie es so viel besser hätten wissen müssen.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Missverständnis von Popkultur. Popkultur ist natürlich, der Fachausdruck dafür ist politisch entkontextualisiert. Das heißt, sie können dann irgendwelche Sachen sagen, die bedeuten das aber nicht mehr für die Leute, die das in dem Moment so ausdrücken. Und da wird es dann echt schwierig. Ich meine, deshalb ist es leider ein reines Metathema.
Es ist nicht ein Metathema. Da finden sich Leute, sicherlich auch unter Alkoholeinfluss will ich jetzt als mildernden Umstand gerne gelten lassen. Toll, sowas zu brüllen. Sie finden sich toll, einen Tabubruch zu begehen und glauben, weil sie so toll sind, werden sie nicht sanktioniert. Und das ist einfach ein Irrtum. Und diesen Irrtum muss man den Leuten jetzt mal beibringen.
Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Witz kommt natürlich aus dem Kontrast zwischen
dem Text. Das zu brüllen ist so eine jungleutehafte Allmachtsfantasie. Ich kann das und mir kann keiner. Ich bin jung, ich bin popkulturell, ist doch nur ein Zitat, ist mir doch scheißegal. Ihr könnt mich alle mal, ich habe schon ganz viel Geld verdient, meine Eltern sind ganz reich.
Nein, ich glaube, nee, gut, nee, aber nee,
das ist Wohlstandsverwahrlosung.
Ich glaube, das missverstehen Sie.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich glaube, dass die Leute, ich habe es mir ja auch angeguckt, und der Gestus ist, es ist ein ironisches Zitat. Man macht sich lustig über die Leute, die so stark sich gegen Ausländerfeindlichkeit einsetzen, ohne dabei aber deshalb selbst ausländerfeindlich unbedingt zu sein. Jetzt können Sie sagen, das ist Ihnen trotzdem eklig. Mir ist das auch individuell eklig. Aber es ist natürlich ganz was anderes, als zu sagen, die sind irgendwie wohlstandsverwahrlost oder das sind alles Nazis oder so. Es ist im Prinzip eine, vielleicht wohlstandsverwahrlost, weiß ich nicht. Da müsste man auch darüber genau nachdenken, was man damit meint. Aber es ist ein ironisches Zitat, was die Leute machen. Und sie machen sich im Prinzip lustig über so eine woke öffentliche Kultur, wo irgendwie gegendert werden muss und wo irgendwie jeder irgendeinen Ausländer zum Freund hat, dem er dann hilft, wenn der bedroht ist. Darüber machen sich diese Leute lustig. Ich finde das auch unsympathisch, ich finde es auch eklig, aber es ist natürlich ganz was anderes so zu tun, als sei das sozusagen ein verfestigtes rechtes Weltbild. Interessant wird es doch in dem Moment, in dem die AfD, ich meine, was Besseres kann natürlich den wirklich Rechten ja gar nicht passieren, weil die müssen heute nur noch dieses Lied von Gigi Agostino spielen, ohne die ausländerfeindlichen Parolen. Und das ist dann schon wieder eine Botschaft an die Leute, die es wissen, weil das quasi mit so einem ironischen Augenzwinkern. Wenn sie dieses Lied jetzt nur noch spielen, ist das im Prinzip jetzt ein politisches Statement. Und das macht das Ganze so wahnsinnig schwierig, da reinzukommen. Sie können natürlich jetzt mit so einer erzieherischen Maßnahme da einsetzen, aber das löst ihr Problem nicht. Nämlich das Problem ist, rechte Kultur ist in der Popkultur angekommen.
Ich weiß gar nicht, ob es immer und jederzeit ein riesengroßes Problem sein muss, wenn rechte, in Anführungsstriche, Kultur in diesen popkulturellen Betrieb jetzt auch mal einbricht und es eben nicht nur linksbewegte Popkultur gibt. Damit könnte ich durchaus leben. Nee, mir geht's enger fassen, es konkreter halten und nicht nur überhöhen. Mir geht's darum, dass bestimmte Dinge in Deutschland nicht gebrüllt werden sollen, noch nicht einmal als ironisches Zitat, weil das können Sie nicht ironisieren. Und Sie sehen ja sofort an der Weiterverbreitung, Zweitverwertung, wenn man so will, Nutzbarmachung durch rechtsextreme Kreise wie dann eben die AfD, welche Flasche da aufgemacht worden ist. Und das noch einmal, finde ich, kann man durchaus sanktionieren. Und übrigens genauso sanktionieren, wie wenn an einer deutschen Uni im Seminar gebrüllt wird, from the river to the sea, schmeißt alle Juden ins Meer, den Staat gibt es gar nicht, den putzen wir von der Platte und Free Gaza.
Ach, Sie meinen das, was
Ja,
was
Moment, ich will den Satz noch zu Ende sagen. Bevor Sie jetzt schon gleich durch die Decke gehen, sage ich den Satz zu Ende. Ich war dann überrascht, wie schwer sich die zuständigen Verantwortlichen an der Berliner Uni getan haben, vor nicht allzu langer Zeit, darüber haben wir auch gesprochen, solche Leute mindestens mal zeitweilig vom Unibetrieb auszuschließen. Da gab es tausend Vorbehalte und Schwierigkeiten. Und da muss man das Hochschulgesetz ändern. Ah, das ist ganz, ganz, ganz schwer, ganz, ganz kompliziert. Die können, also es ist halt irgendwie auch doof. So, jetzt hier mit der einen jungen Frau, die da Ausländer raus, Deutschland den Deutschen gebrüllt hat, scheint das total schnell zu gehen. Und ich muss übrigens sagen, das finde ich gar nicht so schlecht, was der jungen Frau da passiert. Aber ich hätte es gerne bei dem anderen Fall, als es gegen die Juden ging, da hätte ich es gerne auch gesehen. Genauso schnell, genauso radikal und genauso, wie soll man sagen, kompromisslos.
Oh, weia Blume, nee, bitte, den Weg, da wollen wir jetzt in den finsteren Keller, möchte ich Ihnen jetzt im Moment nicht folgen. Lass uns lieber zu was Heiterem, Lustigen, Hellen kommen, nämlich zu Robert Habeck, meinem Lieblingspolitiker. Dem ist gerade rausgerutscht, dass das mit dem Heizungsgesetz nur ein Test war. Also er hat sozusagen die Bevölkerung nur mal getestet, was geht und was nicht geht. Und das war jetzt eben zu viel. Und
vielleicht hören wir uns das einfach mal an. Ja. Wir können uns das ja einmal anhören. Das ist wirklich groß.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.
Und pass auf, ich habe noch ein Zitat dazu gefunden, und wo er sich entschuldigt hat. Der Robert hat gemerkt, das kam alles nicht gut an. Er ist in sich gegangen und dann hat er gesagt, die einzige Antwort, die ich geben kann, ist, dass ich so sehr im Fokus war, fossile Energie einzusparen, dass ich nicht gesehen habe, wie sich die mentale Haltung im Land schon wieder woanders hinbewegt hat. Und deshalb ist der Robert der beliebteste, vor allen Dingen auch bei Frauen beliebteste deutsche Politiker, weil er so nachdenklich auch mit seinen eigenen Fehlern umgeht.
Ja, das können Sie jetzt verhohnepiepeln. Ich finde es eins der spannendsten Zitate der letzten Zeit, weil es, freiwillig oder unfreiwillig, so viel erzählt, so viel entlarvt. Denn es ist ja genau so, das war kein Test, was da quasi durch die Verantwortlichen, meinetwegen im Umweltministerium, Klimaschutzministerium von Robert Habeck, ins Werk gesetzt wurde, sondern das war ein Unfall.
Was?
Das war, man hat sich treiben lassen von den eigenen Überzeugungen, von den eigenen Wahnvorstellungen, was jetzt alles unbedingt getan werden muss in Deutschland, um global das Klima zu retten. Also Test suggeriert ja, da war jemand Täter und hat diesen Test dann mit den Leuten gemacht und der ist dann meinetwegen schiefgegangen. Nee, getestet wurde maximal die Vernunft und das Augenmaß der Verantwortlichen, zuvorderst von Robert Habeck. Und sie sind da hineingeglitten, weil sie sich haben treiben lassen von ihrer Überzeugung, wenn wir nicht dem Klimaschutz alles unterwerfen, dann versündigen wir uns an unserer Zukunft. Und dieses Framing ist so stark, dass sie nicht mehr gesehen haben, was links und rechts passiert ist. Und das sagt er im Prinzip. Ich war so sehr im Fokus, ich war so sehr geframed, dass ich nicht mehr gesehen habe, in welcher Welt ich überhaupt agiere. Aber und ob das, was ich da tue, nicht genau das Gegenteil dessen auslöse, was ich will.
Weshalb ich mich doch darüber lustig mache, ist ja gar nicht so sehr der Inhalt, sondern es ist schon wieder diese komische, gefühlige, diese Selbsttherapiesoße, die dann irgendwie über alles so rübergegossen wird. Die Wahrheit ist einfach, früher hätte man einfach gesagt, er hat sich halt verzockt. Er hat halt auf irgendetwas gesetzt und hat gemerkt, scheiße, das kriege ich nicht durch. Ich muss zurückrudern. Das gibt es immer zu in der Politik. Daraus besteht Politik jeden Tag. Nur bei Habeck wird es dann zu so einem Selbstbespiegelungsquark. Ich habe Ihren Punkt schon verstanden. Er wollte halt was in der Politik.
Wenn Sie sagen,
er hat ein politisches Ziel, ein politisches Programm und eine politische Agenda.
Nein.
Er hat dann gemerkt, oh, ich kriege das nicht durch, weil der Widerstand in der Bevölkerung zu groß ist. Wo ist das, warum ist das so revolutionär anders, als was wir schon kennen?
Weil Sie in all Ihren Bildern von Zocken bis Spielen bis ich weiß nicht was, ist Robert Habeck der Täter, der Akteur. Das ist aber nicht der Fall. Robert Habeck ist das Opfer.
Yes?
Er ist das Opfer seiner eigenen, im grünen Milieu gezüchteten Vorstellungen, Zwangsvorstellungen, unbedingt dem Klimaschutz alles unterwerfen zu müssen. Und der Klimaschutz ist nichts wert in Deutschland, wenn nicht alles für den Klimaschutz getan wird. Diese Zwangsvorstellung hat ihn zu diesem Gesetz und vor allen Dingen zu diesem Tempo und dieser Übergriffigkeit, Überhastung beim Realisieren des Gesetzes getrieben.
Das verstehe ich nicht.
Der Mann ist nicht Täter, er ist Opfer.
Wo ist denn der Unterschied dann zu einem FDP-Politiker, der sagt, wir müssen die Steuern senken, der Staat muss sich zurückziehen, nur dann geht es und außerdem müssen wir den Steuersatz für Hoteliers senken, weil sonst das deutsche Gastgewerbe dann niederliegt und das ist unbedingt notwendig, das geht nicht anders und so. Und der dann sieht, oh hoppla, ich bin damit durchgekommen, ein Glück. Oder der dann feststellt, oh nee, klappt doch nicht. So. Ich weigere mich einem grünen Politiker, gehen Sie auf die gleiche Fährte sozusagen. Ich weigere mich, den Mechanismus grüner Politik grundsätzlich anders zu bewerten und zu beurteilen als den Mechanismus von Politik überhaupt. Wenn Sie das tun, wenn Sie sozusagen sich darauf einlassen, dann sind Sie ja dabei, diese Politik auch zu sakralisieren, wie das ja tatsächlich manche von den Leuten wollen.
Das ist für
einen großen Fehler. Es ist aber nichts Sakrales. Es ist demokratische Politik, bitte. Und es ist nicht keine Religion.
Und jetzt sind wir schon ziemlich nah beim Punkt. Robert Habeck ist Opfer der grünen Religion geworden. Er hat halt festgestellt, mit dieser grünen Religion kann ich nicht regieren. Und das räumt er hier gerade ein. Das ist doch das Interessante. Und übrigens das Beispiel mit dem 2009er, ich senke der Hotellerie die Mehrwertsteuer, Lido Westerwelle und Co. nach dem großen Wahlerfolg, den sie ja gehabt haben, war genau dasselbe. Das war genau dasselbe. Getrieben von der eigenen konstruierten Welt. Nur eine Steuersenkung ist das Richtige, alles andere ist Quatsch, darum alles auf Steuersenken, haben die das gemacht und es ist ihnen exemplarisch um die Ohren geflogen. Von dem Ding haben sie sich in Wahrheit all die 4 Jahre lang nicht mehr erholt, bis dass sie 2013 aus dem Bundestag geflogen sind als FDP. Sehr gutes Beispiel, sehr, sehr gutes Beispiel.
War das gut, was ich eben gesagt habe?
Das war überraschend gut und an der Stelle möchte ich es dann auch schließen, damit wir jetzt und vor allen Dingen Sie, halten Sie bloß den Mund, ja. Sonst machen Sie den Eindruck kaputt. Wir sagen jetzt gar nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Alles klar, Blume. Tschüss, bis nächste Woche. Dann sind Sie aber wieder da, in Ernst, im Echt, oder?
Ich lasse Sie im Ungewissen. Sie werden schlaflose Nächte verbringen mit der Frage, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ist er da? Sieht er anders aus? Ist er noch klüger?
Ich sag doch, der Putin des Podcasts. Alles klar, tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.